ARD.
Jedes Jahr werden in Deutschland über 20.000 Stalking-Fälle registriert. Tendenz steigend. Nur die wenigsten davon landen am Ende vor Gericht, unser Fall aber schon. Und der ist auch deshalb besonders, weil laut Statistik stalken in den allermeisten Fällen Männer Frauen. In unserem Fall stalkt eine Frau einen Mann. Sie ist krankhaft in ihn verliebt, will nicht von ihm lassen. Und so findet diese Beziehung ein blutiges Ende.
Aber wo fängt Stalking überhaupt an? Wohin kann es führen? Und wie wird die ganze Sache denn dann bestraft? Antworten auf diese Fragen, die bekommt ihr jetzt hier in dieser Folge.
Gerichtssaal 237. Elke Spanner und Anna Rüther über Recht und Gerechtigkeit. Ein Podcast vom NDR.
Ich bin Elke Spanner, ich bin Gerichtsreporterin in Hamburg und Juristin. Und wenn es in Hamburg einen wirklich richtig spannenden Prozess gibt, dann sitze ich immer mit im Saal und bin dabei. Also ich sitze da dann direkt hinter den Verbrecherinnen und Verbrechern, beobachte alles und das, was ich da erlebe, das erzähle ich euch hier.
Und mein Name ist Anna Rüther, auch ich bin Journalistin und schon seit ein paar Jahren Elkes Kollegin. Und diesen Podcast, den hört ihr immer zuerst in der ARD Audiothek. Da könnt ihr ihn am besten gleich abonnieren, dann verpasst ihr nämlich keine Folge mehr. Elke, du erzählst uns heute eine ziemlich unromantische Liebesgeschichte.
Ja, das kann man wohl sagen. Und diese unromantische Liebesgeschichte, die beginnt im Jahr 2020. Im Jahr 2020 lernen sich nämlich Ayla E. und Müslüm C. kennen. Ayla E., sage ich an der Stelle mal direkt, ist nicht ihr wirklicher Name. Wir haben uns aber entschieden, sie anders zu nennen, um die Frau ein bisschen zu schützen. Die beiden, Ayla und Müslüm, die kommen über Facebook in Kontakt. Beide sind etwa gleich alt, in der Zeit um die 30 Jahre. Ayla wohnt in Billstedt, das ist im Osten von Hamburg. Da hat sie eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung. Sie arbeitet in der Lebensmittelbranche, da macht sie irgendwas mit Qualitätsmanagement. Müslüm ist Taxifahrer und er lebt noch bei seiner Mutter im Karolinenviertel in Hamburg.
Und das Karo-Viertel vielleicht mal so kurz zur Einordnung. Das ist inzwischen eins der ziemlich hippen, durchgentrifizierten Viertel in der Stadt. Also die kleinen Gemüsehöker, die werden immer weniger. Dafür gibt's mehr schicke Cafés, schicke kleine Läden, ganz viele Startups und Agenturen lassen sich hier nieder, aber es ist irgendwie auch immer noch eine Ecke der Stadt, wo man viele, ich sag mal, von den alten Mieterinnen und Mietern findet, die schon ganz lange hier wohnen, die einen Mietvertrag haben, der meist abgeschlossen wurde, als der Schlachthof noch um die Ecke war und in Betrieb war. Also das war früher so ein Viertel, wo man günstig, ein bisschen schäbig, aber günstig mieten konnte. Das ist heute vorbei. Aber ein paar alte Verträge gibt es noch.
Genau, und so einen alten Vertrag hat auch die Familie von Müslüm. Die Familie lebt schon ziemlich lange da im Karo-Viertel. Als er und Ayla sich 2020 kennenlernen über Facebook, da chatten sie erst eine Zeit lang hin und her, aber dann verabreden sie sich auch ziemlich schnell miteinander. Sie treffen sich, lernen sich kennen und sie gefallen sich. Sie, sehr schlank, zierlich, lange dunkle Haare und dunkle Augen. Er, groß, kräftig, Glatze und Bart. Die beiden, die kommen zusammen, sie werden ein Paar. Ja, und ab dem Moment wird es kompliziert. Ayla entpuppt sich nämlich als sehr eifersüchtige Freundin. Ständig denkt sie, Müslüm habe etwas mit einer anderen Frau. Sie stellt ihn ständig zur Rede, auch wenn überhaupt nichts passiert ist. Sie fragt ihn aus, wann er sich mit wem getroffen hat, was sie da getan haben, was sie gesprochen haben. Er muss sich ständig vor ihr rechtfertigen, letztendlich aber für nichts. Es dauert nicht lange, da reicht es ihm dann auch. Er will diese Beziehung nicht mehr und er beendet sie. Ayla ist verzweifelt. Sie gelobt Besserung, sie will unbedingt wieder mit Müslüm zusammenkommen und sie überzeugt ihn dann, dass sie es doch nochmal miteinander versuchen wollen. Sie kommen auch wieder zusammen, aber es ist unbeständig. Also man kann wohl von einer On-Off-Beziehung sprechen. Sie meandern über Wochen hin und her zwischen Treffen und Nicht-Treffen, Paar und Nicht-Paar. Alles geht die ganze Zeit zwischen den beiden hin und her. Müslüm, der hat dann irgendwann echt keine Lust mehr auf diese wahnsinnig anstrengende Beziehung. Er beendet sie endgültig, wie er denkt.
Ja, wahnsinnig anstrengend klingt es tatsächlich jetzt schon, aber so wie du es erzählst, klingt es nicht so, als sei das jetzt das Ende der Beziehung.
Nee, also man kann sagen, dass die Geschichte jetzt eigentlich erst richtig losgeht, denn Ayla, die akzeptiert die Trennung nicht. Ayla sucht weiterhin ständig den Kontakt zu Müslüm und zwar pausenlos. Sie ruft ihn an, immer und immer wieder. Sie will sich mit ihm treffen. Sie fragt ihn aus, mit wem er sich verabredet, ob er eine neue Freundin hat, wer sie ist, wie sie ist. Und Müslüm, der kann sagen, was er will, sie macht ihm Vorwürfe. Sie unterstellt ihm, er würde sie betrügen, obwohl sie aus seiner Sicht ja gar nicht mehr zusammen sind, deswegen von Betrug ja sowieso eigentlich schon mal gar keine Rede sein könnte. Aber sie macht es halt und sie hält ihm immer wieder vor, er würde sich mit anderen Frauen treffen, er würde ihr untreu sein. Das Ganze, das steigert sich immer mehr, vor allem nachts. Ayla ruft Müslüm auch nachts pausenlos an. Auf dem Festnetz, auf seinem Handy, sogar auf dem Handy seiner Mutter, mit der er ja zusammenlebt. Müslüm, der ist irgendwann so abgenervt, der geht einfach nicht mehr ans Telefon. Er zieht abends den Stecker des Festnetzanschlusses raus, damit das Telefon dann gar nicht mehr klingeln kann. Sein Handy stellt er abends auf lautlos. Und für seine Mutter beantragt er sogar eine neue Handynummer, die Ayla nicht kennt, damit sie dann zumindest die Mutter nicht auch noch ständig anrufen und behelligen kann. Er versucht immer, das einfach zu ignorieren und gar nicht ranzugehen, aber geht er dann doch mal an ans Telefon, dann hagelt es die immer gleichen Fragen und Vorwürfe. Meistens aber versucht er, das Ganze zu ignorieren. Ayla aber, die versucht es weiter über Wochen, und zwar 30 bis 40 Mal jede Nacht.
Boah, das ist ja echter Psyche- und Telefonterror. Und wenn ich schon höre, dass es Fragen hagelt, wenn er sie denn dann mal an der Strippe hat, ist ja völlig absurd. Was gibt's denn zu Fragen zu klären? Sie sind ja gar kein Paar mehr. Also was erwartet er? Also für mich klingt das nach psychischen Zügen, nach krankhaften Zügen.
Ja, und das, was ich gerade erzählt habe, das ist noch nicht mal alles. Das ist nämlich nur ein Teil des Ganzen. Ayla beobachtet und verfolgt Müslüm nämlich auch im Internet. Vor allem in den sozialen Medien, in denen er sich bewegt. Sie liest jeden Post von ihm und vor allem schaut sie sich auch seine Kontakte an. Vor allem natürlich die weiblichen Kontakte. In jeder Frau, mit der er da zum Beispiel auf Facebook befreundet oder verbunden ist, sieht sie gleich eine Konkurrentin. Sie sieht darin seine neue Freundin oder zumindest eine Frau, mit der er eine Affäre hat. Ayla legt sich dann sogar einen Fake-Mail-Account zu und über diese Fake-Adresse schreibt sie dann die Frauen an. Sie fragt sie, woher sie Müslüm kennen, sie fragt sie, wie sie zu ihm stehen, ob sie ein Verhältnis haben. In einer Frau ist es dann so, erkennt sie sogar eine Ex-Freundin von Müslüm und sie ist fest davon überzeugt, dass das die Frau ist, die Müslüm immer am allermeisten geliebt hat. Also was macht Ayla? Sie guckt sich genau an, wie die Frau aussieht auf den Bildern. Sie schminkt sich dann wie sie und sie kauft sich Klamotten wie diese Ex-Freundin, weil sie sich sicher ist, das ist die Frau, die er am allermeisten liebt.
Das ist ja echt Stalking, wie es definiert wird. Also ich glaube, wenn man im Lehrbuch nachschlägt, was ist Stalking, dann kriegt man genau so eine Geschichte zu lesen. Ich habe mal auf der Seite der Polizei geguckt, wann eigentlich der Tatbestand von Stalking erfüllt ist. Und da steht, Stalking bezeichnet wiederholtes, widerrechtliches Verfolgen, Nachstellen, penetrantes Belästigen, Bedrohen und Terrorisieren einer Person gegen deren Willen bis hin zu körperlicher und psychischer Gewalt. In der Regel handelt es sich beim Stalking nicht um eine klar abzugrenzende Einzeltat. Es setzt sich vielmehr aus einer Reihe von Tathandlungen über einen längeren Zeitraum zusammen. Also Müslüm, würde ich mal sagen, ist ganz klar ein Stalking-Opfer. Hat er in all der Zeit gar keinen Lösungsweg gefunden, nichts gefunden, wie er sich dagegen wehren konnte?
Nicht so richtig. Also er hat halt versucht, diese Anrufe zu ignorieren, ne? Durch andere Nummern nicht mehr rangehen und so. Das war das, was er im Alltag einfach auch so machen konnte. Er hat wohl offenbar auch mal überlegt, Ayla bei der Polizei anzuzeigen. Aber letztendlich ist natürlich auch die Frage, was hätte er da sagen sollen? Meine Freundin ruft mich ständig an, das ist ja erstmal nicht verboten.
Nee, das stimmt schon, aber gerade nach der Definition, die ich ja gerade brav vorgelesen habe, da steht ja penetrantes Belästigen und das kann er ja auch der Polizei sagen. Er kann sagen, hier, diese Frau belästigt mich und zwar penetrant.
Ja, das stimmt, aber jemanden anzurufen erstmal per se ist ja erstmal nicht verboten, ne? Und es ist ja auch dann nicht verboten, wenn die angerufene Person gar nicht angerufen werden möchte. Und das, was wir hier gerade so als Problem beschreiben, ist letztendlich das Problem sehr vieler Stalking-Opfer. Stalking ist zwar inzwischen eine Straftat, ne, also seit 2007 genau, wird es auch bestraft. Aber das bringt natürlich erstmal keinem Opfer was, ne, wenn ein Stalker oder eine Stalkerin ein halbes Jahr später dann irgendwie mal eine Geldstrafe zahlen muss, wenn du zu dem Zeitpunkt schon eine ausgeprägte Schlaf- oder Angststörung irgendwie hast. Also das ist irgendwie was, was natürlich nicht wirklich präventiv ist, muss man sagen, sondern erst im Nachhinein irgendwie eine Wirkung entfaltet. Und bei Müslüm war es dann so, dass er Ayla auch noch nicht mal angezeigt hatte. Dass Stalking-Opfer sich da auch wirklich total hilflos fühlen, das habe ich auch schon in anderen Fällen erlebt. Mir fällt da gerade nämlich ein Fall ein, den ich mal hatte, der hat in Wilhelmsburg gespielt. Da hat ein junger Mann eine 18-jährige Schülerin gestalkt. Der hat ja immer auf dem Schulweg aufgelauert. Hat sie dann immer wieder angesprochen, er wollte ihre Telefonnummer haben und so. Aber sie wollte das natürlich nicht, hat immer versucht, ihn abzuwehren. Und da war es dann so, dass die Familie dieser jungen Frau, dieses Mädchens, irgendwann versucht hat, sich dagegen zu wehren. Nämlich so, indem die Mutter dann Fotos dieses Mannes, dieses Stalkers, in der Nachbarschaft rumgezeigt hat und alle Leute vor diesem Mann gewarnt hat. Und da muss man sagen, das hat die Sache im Ergebnis wirklich noch viel schlimmer gemacht. Denn jetzt war es so, er hat das ja mitbekommen, der ist total wütend geworden und ist auf einmal komplett in so eine Opferrolle reingeschlüpft. Er hat sich auf einmal als Opfer gesehen, dem Unrecht getan wird. Und er hat dann darüber auf einmal eine neue Verbindung zu dieser Schülerin konstruiert. Also als er sie das nächste Mal gesehen hat, hat er sie dann auf einmal total beschimpft. Er hat dann so gesagt, sie würde ihn überall darstellen, als wenn er so ein Vergewaltiger wäre. Und es ist dadurch erst richtig schlimm geworden. Und er hat sie dann immer bedroht. Das Fatale war dann so, dass er dann sie in so einem Messenger-Dienst bedroht. Und er hat aber irgendwie ihre Nummer verwechselt und die ganzen Drohmails auch noch an eine andere Frau geschickt. Also das hat auch noch wirklich ganz üble Auswüchse gehabt. Aber das wurde für das Mädchen dadurch wirklich noch dramatischer.
Das heißt ja aber, am Ende des Tages sind die Opfer tatsächlich dazu verdammt, einfach nichts zu tun. Also ich verstehe schon, dass es wirklich schwierig ist, da handfeste Beweise und Argumente zu finden. Aber einfach abzuwarten ist ja tatsächlich schwierig und frustrierend.
Es gibt natürlich die Möglichkeit, den Stalker oder die Stalkerin bei der Polizei anzuzeigen, ne? Und das ist auf jeden Fall auch erstmal angeraten zu tun. Man muss ja nicht versuchen, das alleine auszuhalten. Faktisch ist es aber trotzdem so, dass auch die Polizei nach so einer Anzeige nur wirklich begrenzte Möglichkeiten hat zu handeln. Also sie kann natürlich den Stalker oder die Stalkerin ansprechen und verwarnen. In anderem Kontext nennt man das wahrscheinlich Gefährderansprache, nehme ich an. Und die Polizei kann natürlich das Opfer auch beraten. Also zum Beispiel, wenn es darum geht, die Wohnung abzusichern und so ein bisschen Verhaltenstipps geben und so. Eine weitere Möglichkeit ist auch, ein Familiengericht kann auch auf Antrag des Opfers hin eine Schutzanordnung erlassen, also zum Beispiel gegen den Stalker ein Kontaktverbot verhängen. Aber man muss auch sagen, viele halten sich dann da halt einfach auch nicht dran. Also es ist wirklich begrenzt in der Wirkung, muss man sagen. Es ist ja so, dass sich diese Stalkerinnen und Stalker letztendlich in einer Beziehung zu dem oder der Verfolgten sehen. Also es ist nicht in der Liebesbeziehung, faktisch gibt's die dann ja nicht. Aber sie setzen sich sozusagen durch ihr Verhalten in Beziehung zum Opfer und machen dann das Opfer für das eigene Befinden verantwortlich. Das ist mir in diesem Parallelfall da in Wilhelmsburg so deutlich geworden. Da war es ja so, dass der Stalker die Schülerin ja ständig angesprochen hat und sie dann dafür beschimpft hat, dass sie sich nicht mit ihm getroffen hat. Und später dann hat er sie dafür beschimpft, dass sie schlecht über ihn gesprochen hat. Und das war dann immer so, als wenn sie wirklich eine Beziehung hätten und sie, das Mädchen, ihm gegenüber irgendwie verantwortlich gewesen wäre. Also als wenn sie sich ihm gegenüber rechtfertigen müsste.
Da müsste man eigentlich mal mit einem Psychologen drüber sprechen. Ist ja eigentlich, wäre es ja fürchterlich einfach. Hör halt auf, mit dem Mädchen zu reden, Beziehung zu Ende, zack, vorbei.
Es klingt sehr einfach, aber so einfach ist es in der Realität leider häufig nicht. Genau. Und in dem Fall war es halt auch so, dass der Mann dieses Mädchen immer weiter wirklich massiv verfolgt hat und sich immer weiter reingesteigert hat, dass sie sich ihm gegenüber ungerecht verhalten würde.
Und wie geht's jetzt bei Ayla und Müslim weiter?
Als Ayla immer wieder in Müslims Facebook-Kontakten nach anderen Frauen schaut, da stößt sie eines Tages auf Begüm. Begüm ist einfach nur eine Bekannte von Müslim, wie viele andere da ja nun auch in den sozialen Medien. Aber Ayla, die ist mal wieder fest davon überzeugt, Begüm ist die neue Geliebte von Müslim.
Und also muss sie ja quasi Kontakt zu ihr aufnehmen.
Genau so kommt es auch. Sie schreibt Begüm an über ihre Mailadresse, über diesen Fake-Account. Und wie immer fragt sie dann diese Frau Begüm, wie sie denn zu Müslim steht, wie gut sie ihn kennt. Begüm, die antwortet ihr sogar, warum auch immer, muss man sagen, sie tut es. Und sie beteuert dann gegenüber Ayla, dass sie nichts mit Müslim hat, dass sie einfach nur auf Facebook befreundet sind. Aber Ayla, die glaubt ihr das mal wieder nicht. Sie schreibt Begüm immer wieder. Und dann schließlich gelingt es ihr, sie zu überreden, dass sie mal zusammen zu Müslim fahren, um alles zu klären.
Man fragt sich verzweifelt, was sie klären will, aber gut.
Ja, es ist der Abend des 12. Mai 2022, an dem Ayla und Begüm dann tatsächlich gemeinsam zu Müslim starten. Sie starten zeitgleich, aber mit zwei Autos, also aus unterschiedlichen Richtungen. Um kurz vor 23 Uhr am späten Abend kommen sie im Karo-Viertel an, wo Müslim wohnt. Begüm, die findet direkt einen Parkplatz, Ayla irgendwie nicht, die kurft noch ein bisschen rum, dann stellt sie ihren Wagen irgendwo in der zweiten Reihe ab und macht den Warnblinker an. Sie läuft in die Marktstraße, das ist die Straße, die einmal quer durchs Karo-Viertel führt und in der Müslim bei seiner Mutter wohnt. Ayla weiß natürlich, dass Müslim jetzt nicht einfach runter auf die Straße kommen wird, wenn sie ihn darum bittet. Deshalb schickt sie Begüm vor. Ayla selbst, die versteckt sich in einem Hauseingang, wenige Meter von Müslims Eingang entfernt, und Begüm, die geht zu dem Haus, in dem Müslim wohnt.
Aber das ist ja total schräg, dass Begüm es offensichtlich gar nicht merkwürdig findet, dass Ayla sich in einem Haus verstecken muss. Aber die ahnt nichts Böses.
Zumindest macht sie, was sie machen soll. Sie klingelt. Müslim, der im zweiten Stock wohnt in diesem Haus, der geht an die Gegensprechanlage. Er fragt da, wer denn da sei, und Begüm sagt dann, dass sie es ist. Sie bittet Müslim runterzukommen. Sie sagt, sie müsse etwas mit ihm besprechen. Und Müslim nichts Böses ahnend, der fällt darauf herein. Er tritt ins Treppenhaus, er macht da das Licht an, er kommt die Stufen runter. Unten öffnet er die Haustür von innen. Als er nach draußen tritt, da sieht er Begüm, die halt direkt vor ihm am Eingang steht. Aber dann sieht er, wie Begüm leicht nach links blickt. Und ihm ist klar, links ist irgendwas. Also dreht er sich auch um und da sieht er Ayla. Ayla, die sich da in den Hauseingang duckt. Müslüm ist sofort super wütend. Er erkennt, dass das eine Falle ist. Und super wütend, wie er ist, geht er sofort auf Ayla zu. Er fragt sie erbost, was willst du hier? Und er schlägt ihr direkt ins Gesicht. Er gibt ihr eine Ohrfeige. Ayla, die holt eine Dose Pfefferspray heraus. Die hat sie dabei in ihrer Tasche. Und dieses Pfefferspray, das sprüht sie Müslüm direkt ins Gesicht. Müslüm wird voll getroffen von diesem Pfefferspray. Man kann dann erstmal nichts sehen, aber es gelingt ihm trotzdem noch, Ayla am Arm zu packen und sie ein Stück mit sich zu ziehen. Dann aber sprüht sie erneut und ja, Müslüm muss sie loslassen. Er geht ein paar Schritte rückwärts an einer Hauswand entlang. Da ist dann so ein Bioladen, da will er irgendwie so hin zurückweichen. Ayla kommt aber hinterher und dann zieht sie ein Klappmesser aus ihrer Tasche. Sie klappt das Messer auf und sie sticht die Klinge Müslüm in den Bauch. Von seinen Schreien wird seine Mutter alarmiert, die noch oben in der Wohnung ist. Die Mutter kommt, die Treppen auch runtergestürzt. Sie sieht draußen vor der Tür Ayla. Sie will auf sie zugehen, aber dann nimmt Ayla das Pfefferspray erneut und sprüht es jetzt auch noch der Mutter ins Gesicht. Ayla flieht, sie rennt zu ihrem Auto. Noch von unterwegs ruft sie Begüm an, die ja mit ihr da am, ich nenne es jetzt Tatort, war. Sie sagt ihr, sie sei verletzt und Begüm solle doch bitte vor der Polizei für sie aussagen. Und daraufhin antwortet Begüm fassungslos: Was, ich soll für dich aussagen? Du hast doch ihn angegriffen.
Das ist ja tatsächlich eine vollkommen irre Geschichte. Wenn man bedenkt, dass Ayla vorhat, ihn zurückzugewinnen, dann würde ich mal denken, so kann der Plan nicht aufgehen. Sondern stell ich mir vor, sie hinterlässt da eine restlos schockierte Begüm, einen schwer verletzten Müslüm, eine verletzte Mutter. Du hattest eingangs beschrieben, dass sie ja klein und zierlich ist, er eher groß und kräftig. Konnte sie ihn denn überhaupt schwer verletzen?
Ja, sie hat ja ein Messer benutzt. Und mit einem Messer kannst du jemanden natürlich, egal wie deine Statur ist, immer sehr, sehr schwer verletzen, auch lebensgefährlich. Und so ist es auch hier. Sie verletzt Müslüm lebensgefährlich. Er hat Stichverletzungen in der Brust, im Bauch und in der Leber und er verliert wirklich sehr, sehr viel Blut. Glücklicherweise ist es dann aber so, dass die Notärzte Müslüm retten können. Er wird sofort notoperiert und überlebt, aber ist dann schon viele Wochen im Krankenhaus. Es gibt dann auch noch nach einer Operation weitere Komplikationen. Und auch nachdem er entlassen ist, geht es ihm alles andere als gut. Also seinen Job als Taxifahrer, den kann er erstmal gar nicht mehr ausüben. Und auch psychisch geht es ihm wirklich schlecht. Er entwickelt Angstzustände und er muss in Therapie, um das Ganze überhaupt irgendwie zu bearbeiten. In der Zwischenzeit hat natürlich die Polizei schon längst bei Ayla geklingelt. Zwei Tage nach der Attacke verhaftet sie Ayla in ihrer Wohnung in Billstedt. Ayla, die versteht überhaupt nicht, warum sie jetzt mitgenommen wird. Sie stellt sich nämlich als Opfer dar. Sie fragt erstaunt, wer sie denn jetzt belasten würde. Sie sei doch verletzt worden. Sie sagt, Müslüm, der hat mich doch geschlagen. Und zu der Zeit, wo sie das sagt, da kämpft Müslüm noch auf der Intensivstation um sein Leben.
Das ist ja tatsächlich eine irre Geschichte. Also die Tatsachen so zu verdrehen und das so gegenüber der Polizei darzustellen, ist ja entweder eine sensationelle Schauspielerin oder wirklich in einem psychisch sehr schrägen Film.
Aber sich als Opfer hinzustellen, das ist, glaube ich, wirklich ganz typisch für Stalkerinnen und Stalker. Die können sich offenbar null in ihr Gegenüber einfühlen und die fühlen nur sich selbst durch diese verschmähte Liebe ungerecht behandelt. Siehe auch dieser Wilhelmsburger Fall, den ich ja gerade beschrieben habe. Ayla, die kommt jedenfalls in Untersuchungshaft und am 1. November 2022, also knappes halbes Jahr später, beginnt dann vor dem Hamburger Landgericht ihr Prozess. Die Staatsanwaltschaft wirft Ayla versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor. Am ersten Tag, da wird erstmal nur die Anklage verlesen. Dann am zweiten Verhandlungstag, das ist dann der 3. November 2022, da sagt Ayla im Gericht aus. Und das ist wirklich bemerkenswert, was jetzt passiert, weil sie die Geschichte, die sie erzählt, nämlich erst in dem Moment ansetzt, indem sie damals ins Karo-Viertel aufgebrochen ist.
Moment mal, kann denn der Angeklagte einfach ihre Geschichte da anfangen, wo sie will? Also kann das Gericht nicht sagen, warte mal, wir hätten bitte gerne auch den Anfang der Geschichte?
Nee, das kann sie machen, wie sie will. Also sie muss ja sowieso als Angeklagte gar nicht aussagen. Wenn sie sagt, ich erzähle hier nichts, dann erzähle ich nichts. Und wenn sie was erzählt, das hatten wir ja auch in der Folge um den Rockerkrieg ja auch schon mal so ein bisschen besprochen, dann muss sie letztendlich als Angeklagte auch nicht bei der Wahrheit bleiben. Du musst dich nicht belasten. Und wenn du dich aber entscheidest, du sagst aus, dann entscheidest du, was du sagst. Du entscheidest auch zum Beispiel, ob du nur eine Erklärung verliest oder verlesen lässt und gar keine Fragen mehr beantwortest oder so. Das liegt wirklich alleine an dir, was du erzählst und auch, ab wann du eine Geschichte erzählst.
Also Eilers Märchenstunde. Also es ist doch so ein bisschen so. Also sie erzählt, was sie will.
Also ob es eine Märchenstunde ist oder wird, muss natürlich das Gericht dann rausfinden, wenn es eine Aussage hört, ob es jetzt glaubwürdig ist oder nicht. Aber die Geschichte, die sie dann erzählt, die hat schon ihre Besonderheiten, sagen wir es mal so. Also sie fängt an, wie sie am Abend des 12. Mai an diesem Tatabend vor der Tür von Müslim steht. Sie beschreibt dann auch, wie Begum geklingelt hat. Dann beschreibt sie, dass sie gesehen hat, dass im Treppenhaus Licht angegangen ist. Und dann sagt sie, sie hat dann die Schritte von Müslim auf der Treppe gehört. Und da sagt sie dann, diese Schritte, die hätten auf sie geklungen wie ganz wütendes Stampfen. Und als sie dieses in ihrer Wahrnehmung wütendes Stampfen gehört hat, da habe sie plötzlich Angst bekommen und deswegen habe sie sich dann erst in der Einfahrt versteckt. Draußen sei Müslim dann sofort auf sie zugestürzt und habe ihr sofort mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Und dann kommt etwas, Anna, was wirklich eine bemerkenswerte Szene im Gericht war. Ayla spielt dann nämlich vor, was dann passiert sein soll. Es ist wirklich ein richtiges Schauspiel. Also sie dreht sich dann so zur Seite und sie zeigt, wie Müslim dann an ihren Haaren gezogen haben soll. Und sie windet sich dann so im Gericht so aus seiner fiktiven Hand, mit der er sie festgehalten hat. Also sie spielt vor, wie sie sich verzweifelt wehrt.
Du warst ja ganz nah dran. Hast du es gekauft oder hattest du so Fremdschamgefühl?
Ich war auf jeden Fall sehr, sehr irritiert und ich dachte die ganze Zeit, was macht sie denn da? Weil es mir natürlich so ging, dass ich eigentlich die Geschichte davor hören wollte. Ich wollte natürlich die Geschichte hören, was ist in den Monaten davor passiert? Warum war sie überhaupt im Karo-Viertel? Und statt da auf diese vielen Fragen mal Antworten zu bekommen, hat man dieses Schauspiel gesehen. Und was sie da vorgespielt hat, war ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt dieser sehr, sehr langen Geschichte. Und ich dachte die ganze Zeit, was macht sie denn da?
Und sag mal, Elke, diese ganzen Sachen rund um Pfefferspray oder dass sie sich in dem Hauseingang verschanzt hat, das lässt sie einfach beflissentlich weg.
Ja, das lässt sie alles komplett weg. Sie schildert wirklich nur die Szene, wo sie dann da aneinander geraten sind. Ja, und das stellt sie dann aber alles so dar, als wenn sie sich nur gegen ihn verteidigen wollte. Das mit dem Pfefferspray, das gibt sie zu, das habe sie dabei gehabt, das sagt sie dann auch. Das mit dem Messer allerdings, da bestreitet sie, dass sie das mitgebracht hat. Sie sagt nämlich, als sie mit Müslim da gerangelt hat, ne, ich habe es ja gerade so ein bisschen versucht nachzuspielen, und als er sie in den Haaren gezogen habe, da sei das Messer plötzlich vor ihr auf den Boden gefallen. Sie sagt, naja, das muss dann wohl Müslim dabei gehabt haben. Sie erzählt, sie habe das Messer dann spontan aufgehoben und in Richtung von Müslim gestochen, nur um sich zu wehren, sagt sie.
Du guckst ja in dem Moment auch den Richterinnen und Richtern ins Gesicht. Sieht man da Regung? Also sieht man, das glaubt keiner. Oder sind die so versteinert und hören einfach zu und lassen das alles wirken?
Also es ist so, dass sie erstmal einfach zuhören und das alles wirken lassen. Und bei Richtern und Richterinnen ist es aber auch so, die dürfen natürlich jetzt keine emotionalen Regungen zeigen. Dann sind sie immer gleich in Gefahr, befangen zu wirken. Also du darfst als Richter und Richterin, es heißt am Anfang immer, ich urteile nicht in Ansehen der Person. Du musst wirklich neutral sein, sehr sachlich dein juristisches Handwerkszeug anlegen, aber deine persönlichen Befindlichkeiten herauslassen. Und natürlich ist es so, dass die Richterinnen und Richter da auch ihre Gedanken und Gefühle zu haben. Und vielleicht wird der oder die eine auch gedacht haben, ey, was ist denn das hier Absurdes? Du darfst es dir aber nicht anmerken lassen, weil die Verteidigung dann gleich sagt, sie sind doch schon festgelegt, wir haben doch schon ein Bild der Angeklagten und sie sind befangen. Von daher erstmal reden lassen, zuhören und wenn dann danach Fragen zugelassen werden durch die Angeklagte, durch die Verteidigung, dann werden die Fragen gestellt.
Okay, also aber zu der Vorgeschichte erfährt das Gericht gar nichts.
Von Ayla selber nicht, die sagt nichts dazu, nur ihr Anwalt, der sagt dann ein bisschen was dazu. Er sagt, dass Ayla Müslim an diesem Abend ja nur zur Rede stellen wollte. Sie wollte ihm vorhalten, dass er lügen würde, dass er ja doch andere Frauen kontaktiert. Und dann sagt der Anwalt einen Satz oder zwei Sätze, die er sich vorher, glaube ich, sehr, sehr genau überlegt haben wird. Er sagt dann, Ayla hat sich sicher eigenes Fehlverhalten in der Kommunikation vorzuhalten. Und dann sagt er noch, es könne sein, dass sie, Zitat, aus Kränkung bei der Kontaktaufnahme über das Ziel hinausgeschossen ist.
Ganz ehrlich, ich verstehe gar nicht, wovon die reden. Da sind zwei Menschen, die waren mal ein Paar. lief so mäßig. Dann haben sie sich getrennt und jetzt sagt der Anwalt, es kann sein, dass sie übers Ziel hinausgeschossen ist. Sie haben meilenweit drüber hinausgeschossen. Ich bin mehr als gespannt, was Müslim dazu sagt.
Ja, das war ich tatsächlich auch. Ich war auch sehr gespannt auf seine Aussage. Müslim, der war auch von Anfang an bei jedem Prozesstag da, aber er musste dann die ersten 2 Tage immer noch draußen warten. Du darfst ja, wenn du selber Zeuge bist, vor allem ja auch noch, wenn du Opferzeuge bist, vorher gar nicht im Prozess sein.
Ja, haben wir gelernt, weil man dann ja seine Aussage möglicherweise, die dann ja verfälscht wird, wenn man gehört hat, was die anderen gesagt haben.
Deshalb. Genau, deswegen muss auch Müslim draußen bleiben. Aber ich habe dann in einer Pause auf dem Flur mal kurz mit ihm gesprochen. Und er hat wirklich darauf gewartet, dass er endlich aussagen kann. Also der hat wirklich darauf gebrannt. Der wollte jetzt mal seine Geschichte erzählen. Und er wollte natürlich auch mal klarstellen, wer hier in dieser Geschichte eigentlich Opfer und wer Täterin ist. Und am 11. November, also an einem weiteren Prozesstag, da ist es dann endlich soweit.
Und wie war das dann für Ayla, wenn sie den Mann, den sie ja so liebt, wenn sie Müslim dann wieder sieht?
Also ich fand eine Sache sehr bemerkenswert, wie sie sich offenbar auf diesen Tag vorbereitet hat. Also sie ist ohnehin eine, muss man sagen, sehr hübsche Frau und eine, die immer so sehr sorgfältig so angezogen und gestylt ist. Und an dem Tag fand ich aber wirklich auch auffällig, wie sie sich zurechtgemacht hat. Sie hatte einen so ganz hochtaillierten Rock, ich weiß nicht, ob man das so nennt, aber so einen Rock, der so ein bisschen in die Taille geht, der so sehr figurbetont war. Und sie hat auch ein sehr, sehr figurbetontes Oberteil an. Sie hat also ihren ganzen Körper, man kann sagen, sehr so zur Schau gestellt. Und sie hat sich auch so eine ganz besondere Frisur gemacht. Sie hat ja so ganz lange braune Haare und hat dann manchmal so einen Zopf gehabt, so ganz schlicht oder so. An dem Tag hat sie sich so eine Steckfrisur gemacht und auf einer Seite die Haare so sehr sorgfältig zurückgesteckt. Also als ich sie dann gesehen habe, da habe ich mir dann so vorgestellt, wie sie an einem Morgen in ihrer engen und ja nun wirklich sehr trostlosen Gefängniszelle in der Untersuchungshaftanstalt da vorm Spiegel gestanden und sich wirklich so sorgfältig zurechtgemacht hat, als wenn sie jetzt ins Restaurant gehen würde, aber nicht ins Gericht.
Und hat es was genützt? Also war Müslim beeindruckt?
Überhaupt nicht. Also er hat überhaupt nicht auf sie reagiert. Und er hat auch die ganze Zeit während seiner wirklich langen Zeugenaussage nicht einmal zu Ayla rübergeguckt.
Bislang hast du uns Müslim ja, oder das, was ich erinnere, als einen kräftigen Mann mit Glatze beschrieben. Wie ist er denn genau? Du hast ihn da ja beobachtet.
Also es finde ich ein wirklich ganz sympathisch und freundlich wirkender Mann. Er ist so von der Statur und so schon sehr männlich. Wenn ich den in einem anderen Kontext erleben würde, vielleicht wäre mir auch der Begriff mackerhaft in den Sinn gekommen. Aber da, wie ich ihn da im Gericht erlebt habe, wirklich überhaupt nicht. So ist er überhaupt nicht aufgetreten. Also er ist wirklich sehr, sehr geprägt von dieser Geschichte, von dieser schlimmen Geschichte. Körperlicher sowieso, er war ja lebensgefährlich verletzt und ewig arbeitsunfähig, aber eben auch psychisch. Und er ist immer noch in Therapie. Und es wird auch deutlich, dass es ihm immer noch wirklich schlecht geht mit dem Ganzen und dass er das wirklich nur hinter sich lassen will. Er spricht übrigens, fand ich auch sehr interessant, von seiner Ex-Freundin von Ayla immer nur von der Täterin. Also wirklich maximale Distanz zu Ayla.
Ja, mal hat er mein vollstes Verständnis. Und wie erzählt er nun die Geschichte?
Er erzählt erstmal natürlich sehr ausführlich die ganze Vorgeschichte. Und ich muss sagen, boah, ich habe das schon beim Zuhören, ehrlich gesagt, kaum ausgehalten. Also die Vorstellung, 40 Anrufe in einer Nacht, das kann einen nur wahnsinnig machen.
Kann einen nur mürbe machen.
Ja, genau. Absolut. Ja. Und das war bei Müslim auch so. Ne? Also der wollte einfach nicht mehr. Und deshalb hat er Ayla in dieser Nacht dann, als er dann gemerkt hat, er ist in eine Falle gelaufen, auch direkt ins Gesicht geschlagen. Und das gibt er auch sofort zu im Gericht. Ne? Ich meine, er belastet sich damit selber. Ich habe eine Körperverletzung begangen, aber er gibt das sofort zu. Und dann sagt er aber, dass Ayla ihm dann erst das Pfefferspray ins Gesicht gesprüht hat und dass sie dann direkt mit dem Messer zugestochen hat.
Müsli muss ja förmlich geplatzt sein. Ist das eigentlich jetzt einer von den Prozessen, wo ganz viele Zuschauerinnen und Zuschauer sitzen oder waren die da quasi unter sich?
Nee, da waren wirklich sehr, sehr viele Zuschauerinnen und Zuschauer. Der war richtig voll, der Zuschauerraum. Es sind sehr viele Angehörige von beiden da, von Müslim und von Ayla. Und manchmal spürt man in diesem Prozess, finde ich, auch wirklich so eine ganz feindselige Stimmung. Die haben schon alle so eine, dann ihre eigene Sicht eben da drauf, ne? Wer an was schuld ist, wer Opfer, wer Täter ist und so. Und es kommt auch immer wieder wirklich zu massiven Gefühlsausbrüchen in diesem Prozess, auch zu lauten Kommentaren und Einwürfen. Sogar so weit, dass es dem Vorsitzenden Richter irgendwann mal wirklich auch reicht. Also an einem Tag spricht er die Zuhörerinnen und Zuhörer direkt an. Er sagt zu ihnen: So emotional dieses Verfahren auch ist, ich möchte nicht, dass es zu wechselseitigen Provokationen und Streitigkeiten kommt. Und er sagt, das Gericht wird sich wirklich bemühen, zu einem gerechten Urteil zu kommen. Und dann sagt er aber wörtlich, am Ende dieses Prozesses wird ein Urteil stehen, mit dem nicht alle einverstanden sein werden. Das ist uns vollkommen klar.
Passiert das manchmal, dass Richterinnen und Richter so mitten im Prozess so Einwürfe machen? Du hast gerade so erzählt, als sei das durchaus besonders und selten.
Ja, es kommt aber schon immer mal wieder vor, wenn es zu laut und emotional wird. Also es gibt ja durchaus Zuschauerinnen und Zuschauer, die hinten sitzen und sich berufen fühlen, das Ganze zu kommentieren. So, manchmal gibt es auch Applaus, manchmal gibt es höhnische Rufe, manchmal gibt es Beschimpfungen, das kommt vor. Und die meisten Richterinnen und Richter sind dann da auch streng und die haben natürlich auch die Möglichkeit, wenn es zu unruhig wird, einen Saal räumen zu lassen oder zumindest die Störerinnen und Störer aus dem Saal zu werfen. Aber ne, diese ganzen Gefühlsausbrüche sind, das ist komplett anders, als Müslim da aussagt. Da ist es im Saal nämlich wirklich die ganze Zeit mucksmäuschenstill. Müslim, der schildert halt diese ganze Vorgeschichte und er schildert die Nacht ausführlich. Und dann sagt er auch noch, dass er jetzt im Moment, jetzt nach dieser Tat, gar nicht in der Lage wäre, eine neue Frau kennenzulernen. Er sagt, meine Familie und ich, wir sind wirklich total traumatisiert durch diese Geschichte. Und er sagt, ich weiß gar nicht, womit wir das verdient haben. Wir haben Ayla doch überhaupt nichts getan. Im Prozess werden dann natürlich noch viele Zeuginnen und Zeugen gehört und es kommen auch noch wirklich ganz interessante Details zu Aylas Vorgeschichte zutage. Müslim war nämlich nicht ihr erstes Stalking-Opfer. Du verziehst das Gesicht, als denkst du gerade, habe ich mir doch schon gedacht.
So ein bisschen, ich habe mir nur gerade gefragt, wer das erzählt hat.
Das kam über Zeugenaussagen dann da irgendwie zur Sprache, genau. Es ist so, dass Ayla wohl schon in vorherigen Beziehungen ihren Männern das Leben wirklich zur Hölle gemacht hat. Ist so, dass sie wohl auch schon mal verheiratet war und die Ehe ist dann sehr, sehr schnell in die Brüche gegangen, weil ihr Ex-Mann diesen Terror einfach überhaupt nicht mehr ausgehalten hat. Müslim war also sozusagen nur einer unter mehreren und also was spielt natürlich in ein Urteil dann auch mit rein. Und dieses Urteil, das fällt dann am 13. Januar 2023. Das Urteil, das fällt sehr deutlich aus. Das Landgericht verurteilt Ayla zu 7,5 Jahren Gefängnis wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung.
Ohne Bewährung, das ist ja wirklich ein sehr deutliches Urteil. Und wieso eigentlich versuchter Totschlag und nicht versuchter Mord? Also ich meine, sie hatte ja ein Messer dabei. Ist das dann nicht sofort ein Zeichen für Heimtücke?
Also erstmal nochmal kurz zur Bewährung. Bei 7 Jahren Haft kann es gar keine Bewährung mehr geben. Deine Strafe kann nur zur Bewährung ausgesetzt werden, sprich du musst erstmal nicht ins Gefängnis. Wenn du eine Haftstrafe von maximal 2 Jahren bekommen hast, da ist sie natürlich weit, weit drüber. Und zum Mordversuch, da ist es jetzt so, das Gericht geht nicht von der Heimtücke aus, weil Müslim Ayla in dem Moment, wo sie zugestochen hat, ja schon längst entdeckt hatte. Also heimtückisch ist es dann, wenn sie ihn sozusagen hinterrücks ersticht. Aber hier war es ja so, er hat sie gesehen, er ist zu ihr hingegangen, dann kam das Messer, deswegen keine Heimtücke.
Aber ja eigentlich auch nur, weil Begüm in Aylas Richtung geguckt hat. Hätte sie da nicht hingeguckt, hätte Müslim auch nicht geguckt, dann hätte.
Aber letztendlich wissen wir natürlich nicht, wie die Geschichte weitergegangen wäre. Ne? Also ihr Anwalt hat ja gesagt, sie wollte ja nur eine Aussprache mit Müslim. Er hat ja nicht gesagt, sie ist da hingegangen, um jetzt hier mal reinen Tisch zu machen, die Sache zu beenden, sondern sie wollte eine Aussprache. Also wir können deswegen nicht einfach davon ausgehen, dass sie Müslim hinterrücks erstechen wollte. Vielleicht wollte sie auch wirklich nur mit ihm sprechen.
Vielleicht. Und um das Thema Stalking geht es bei der Strafe dann gar nicht mehr?
Naja, also wenn du so schwere Vorwürfe hast wie versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung, dann treten die ganzen leichteren Delikte dann natürlich in den Hintergrund. Die fallen dann einfach nicht mehr so ins Gewicht.
Weil es bei uns nicht so ist wie in Amerika, wo ja immer alles aufaddiert wird und dann irgendwie so astronomische Strafen wie 273 Jahre ohne Bewährung rauskommen. Das gibt es bei uns so nicht.
Nee, so gibt es das bei uns nicht. Bei uns ist es so, dass die Strafen nicht aufaddiert werden, sondern es wird dann so eine Gesamtstrafe gebildet. Es wird dann gesagt, was ist ich für den versuchten Totschlag, kriegst du 4 Jahre, für die Körperverletzung kriegst du 3 Jahre, für das kriegst du das und das. Dann kommt auch mal sowas raus wie auf einmal 12 Jahre und es wird aber zu einer Gesamtstrafe gebildet und die ist dann auch geringer, als wenn man das aufaddieren würde und in dem Fall waren es jetzt halt die 7,5 Jahre.
Ein hartes Urteil ist es, wie begründet der Richter das?
Also der Vorsitzende Richter sagt, dass das Verhalten von Ayla vollkommen übergriffig gewesen sei. Er sagt, sie habe eine ungefestigte Persönlichkeit mit narzisstischen Zügen und sie würde andere Menschen manipulieren. Dazu führt er nochmal an, dass Ayla nach der Messerattacke ja Begüm angerufen und sich selbst als Opfer dargestellt hatte. Da sagt er, habe sie versucht, Begüm manipulativ auf ihre Seite zu ziehen. Der Richter hält Ayla auch vor, dass sie nicht im Ansatz Mitgefühl mit Müslim habe. Beispiel, als sie im Gericht da von der Tatnacht erzählt hat und beschrieben hat, wie er ihr eine Ohrfeige gegeben hat, sagt der Richter, da habe sie geweint, während Müslim doch, sagt der Richter, durch ihre Messerattacke fast gestorben wäre.
Und wie reagiert Ayla jetzt? Sieht sie sich auch nach dem Urteil immer noch als Opfer?
Sie reagiert gar nicht. Also sie zeigt da überhaupt keine Reaktion. Bei dem Urteil, da sitzt sie einfach ganz aufrecht da und hört einfach zu. Und auch im Zuschauerraum ist es jetzt wirklich einfach komplett still. 7,5 Jahre Haft, muss ich sagen, das ist schon natürlich eine lange Strafe, das ist hart. Aber ich glaube, Ayla ist so eine Täterin, die wirklich versuchen muss, die Zeit da im Gefängnis für sich zu nutzen. Also ich hoffe wirklich für sie, dass sie da therapeutische Angebote bekommt und die auch annimmt, damit sie dann vielleicht irgendwann später, wenn sie wieder entlassen wird, mal eine ganz normale, gesunde Beziehung führen kann.
Also Ecke, 7,5 Jahre finde ich auch ein hartes Urteil. Aber was bei mir wirklich hängen bleibt an dieser Stelle, das ist eigentlich, dass Stalking sich erst richtig auflösen lässt, wenn es zu spät ist. Und das finde ich letztlich wirklich erschreckend. Und vielleicht an dieser Stelle, wenn ihr betroffen seid oder wenn ihr jemanden kennt, der betroffen ist, ihr müsst da nicht alleine durch. Es gibt Hilfe, ihr könnt euch an die Polizei wenden, die helfen euch. Es gibt den Weißen Ring, der hat Hilfe an der Stelle. Freunde und Bekannte ist auch schon gut, wenn man einfach mit jemandem darüber reden kann. Und wir haben euch auch in den Shownotes Hilfsangebote verlinkt. Und ihr kennt es nicht anders. Bevor wir Tschüss sagen, gibt es jetzt noch einen Podcast-Tipp von mir. Der heißt Dämonenjäger Ewald Heine. Das ist eine spannende Grusel-Hörspielserie. Ich habe mal reingehört, sie ist wirklich spannend. Irgendwo zwischen, ich sag mal, John Sinclair, Babylon Berlin und die 3 Fragezeichen. In Dämonenjäger geht's nämlich in die opulente Welt des Berlins der 1920er Jahre, in ein bebendes Zentrum des Okkultismus. Und mittendrin ist eben dieser Ewald Heine. Ihr müsst unbedingt mal reinhören. Dämonenjäger Ewald Heine in der ARD-Audiothek und natürlich auch in euren Lieblings-Podcasts-Apps. So, Elke, wie sieht's bei uns übernächste Woche aus?
Wir sprechen in der nächsten Folge über einen Mann, der sich mit seiner Frau streitet, der ultra genervt ist, in dieser Stimmung zu einer Prostituierten geht und das Ganze endet leider sehr, sehr schlimm für diese Frau. Darüber sprechen wir in unserer nächsten Folge.
Ich freue mich drauf und ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Tschüss!
Alle Folgen immer schon 2 Wochen früher hören. Exklusiv in der ARD Audiothek. Jetzt abonnieren. Mehr Infos unter ndr.de/237.